Verbrechen. Der Podcast.
Willkommen zu einer neuen Folge von Krone Verbrechen mit Martina Brewein von der Kronenzeitung. Hallo Martina.
Servus Mischa.
Und ich bin Mischa Kronenfels von Krone Hit. Wie schon in der letzten Folge geht es auch diesmal leider Gottes wieder um einen Femizid. Und zwar um einen Fall, den viele wahrscheinlich innerhalb der letzten Wochen auch beobachtet haben. Wir sind in diesen zwei Folgen wirklich besonders aktuell, weil es diesmal nicht um Artikel aus dem Magazin Krone Verbrechen geht, sondern wie gesagt um besonders aktuelle Fälle. Und zwar geht es um Steffi P., eine sehr bekannte Influencerin und Visagistin aus Graz, die ermordet wurde. Die 32-Jährige galt ab dem 23. November dieses Jahres als vermisst. Was war an diesem 23. November, Martina?
Wie du schon richtig gesagt hast, sie war eine bekannte Influencerin und Visagistin und sie hätte an diesem Nachmittag einen Job, das war ein Sonntag, als Visagistin, also bei einer Veranstaltung gehabt und ist dort nicht hingekommen. Und das war sehr ungewöhnlich, weil sie als äußerst verlässlich bekannt gewesen ist. Da wurde dann halt sofort Alarm geschlagen, dass da irgendetwas passiert sein muss. Man ist zu ihrer Wohnung gefahren. Also der Fotograf, auch mit dem sie da zusammengearbeitet hätte. Und es wurden ihre Eltern alarmiert. Und man hat dann eben versucht herauszufinden, wo ist sie. Sie war wie vom Erdboden verschluckt. Seit der Früh, kurz vor 8 Uhr, hat sie sozusagen ihr letztes Lebenszeichen gegeben.
Martina, wie hat die Steffi den Vorabend verbracht?
Mit einer Freundin war sie in einem Inn-Club in Graz, also wo sie öfters war. Also das ist halt so ein Club, der bis in die frühen Morgenstunden offen hat. Hat dort eben den ganzen Abend verbracht. Soll ein sehr schöner Abend gewesen sein. Sie hat auch viele Bekannte dort getroffen. Sie hat auch dort ihren Ex-Freund gesehen, also mit dem sie kurz davor Schluss gemacht hat. Er sagt auch, sie haben sich im Einvernehmen getrennt. Und es war so, dass sie sich, also das haben Freundinnen dann später erzählt, sie hat sich von diesem jungen Mann schon ein bisschen verfolgt gefühlt, weil er immer wieder halt aufgetaucht ist an Örtlichkeiten, also in Lokalen, wo sie selber auch war, wo sie ja selber auch gefeiert hat. Was jetzt aber nicht so ganz ungewöhnlich war, weil die natürlich gemeinsam auch sehr viel früher ausgegangen sind. Es hat da so in ihrer Clique irgendwie dieses Codewort gegeben, Gift. Ist der Patrick M., also das werden wir jetzt auch mal einen Namen geben. Wenn er irgendwo aufgetaucht ist, also dann wurde gesagt Gift, also das heißt, er ist irgendwo in der Nähe. Es ist aber sonst nie zu irgendwelchen Auseinandersetzungen oder irgendetwas gekommen. Aber jetzt zurück zu dieser Nacht auf den 23. November. Also Stephanie P. war mit einer Freundin, hauptsächlich mit dieser Freundin, mit der sie eben hingegangen, in diesem Club. Die zwei jungen Frauen haben sich dann so um 5.30 Uhr ungefähr gemeinsam ein Taxi genommen, um nach Hause zu fahren. Zuerst ist die Freundin ausgestiegen, dann ist die Steffi weiter in ihre Wohnung nach Graz-Gaidorf gefahren. Und das war ausgemacht zwischen den zwei Frauen, also dass wenn sie in der Wohnung ist, dass sie noch sagt, ja, ich bin sicher angekommen. Das hat sie dann auch getan, hat ihr eine WhatsApp geschrieben. Die Steffi hatte einen Hund, einen Golden Retriever, den sie über alles geliebt hat, mit dem ist sie dann noch spazieren gegangen und hat dann noch einmal ihre Freundin kontaktiert. Das hat aber dann in Wahrheit mit diesem Fall überhaupt nichts zu tun gehabt, sondern sie hat gesagt, ja, sie hat bei sich im Stiegenhaus hat sie so einen unheimlichen Mann gesehen, der da herumgeht und den kennt sie nicht, der wohnt da nicht und irgendwie ist das spooky alles. Das war sozusagen die letzte Nachricht. Allerdings, also dieser Mann muss sich da irgendwie zufällig in diesem Haus befunden haben oder hat er vielleicht irgendjemanden besucht und sie hat ihn einfach nicht gekannt.
Martina, erzähl mir etwas über diesen sogenannten Giftigen. Das wird ja wahrscheinlich eher von toxischer Beziehung kommen, nehme ich einmal an, dass Sie ihn so genannt haben. Wer ist er eigentlich?
Das ist der Patrick M., der ist um ein Jahr jünger als die Steffi. Die hatten sich 2019 kennengelernt in einem Lokal. Er hat damals als Kellner gejobbt, hat aber nebenbei auch studiert und hat Studienberechtigungsprüfung vorher nachgemacht, eine Lehre zum Buchhalter, also er hat so verschiedene Dinge und hat halt immer nebenbei irgendwie gekellnert. 2019 in einem Lokal, in einer Grazer Bar. Sie hat ja auch eine sehr, sehr gute Stimme und ist mitunter aufgetreten als Sängerin. Und ist dort eben aufgetreten, da haben sich die zwei kennengelernt. Und bei ihr soll es Liebe auf den ersten Blick gewesen sein, bei ihm auf den zweiten. Auf jeden Fall gingen die halt dann ein paar Wochen miteinander aus und sind dann ziemlich rasch zusammengekommen und er ist dann auch sehr rasch zu ihr gezogen. Das war dann auch bedingt wahrscheinlich durch die Corona-Zeit. Da waren die dann auch sehr glücklich, sagt man anfangs wirklich, waren sie ein Traumpaar, haben eine sehr, sehr gute Beziehung geführt. Was sie an ihm so geschätzt hat, seine extreme Empathie, wie sie immer gesagt hat, und auch, dass er ihren Hund so wahnsinnig gern mag. Ja, also, dass er den genauso gern mag wie sie selbst und auch so verwöhnt wie sie selbst. Er hat sie halt bewundert für ihren Elan. Sie ist ja nach und nach berühmter geworden und sie hat ja extrem gut ausgesehen natürlich. Also für ihr Aussehen hat er sie auch bewundert. Und sie war ja auch ein sehr herzlicher Mensch. Das hat schon zwischen den beiden irgendwie ganz gut gepasst. Und dann mit der Zeit hat es dann immer wieder mehr zu kriseln begonnen zwischen ihnen. Also ich glaube, es war irgendwie so, dass sie ihm dann irgendwie sozusagen weggezogen ist, auch karrieremäßig. Sie ist immer bekannter geworden, eben durch ihren Influencer-Kanal und ist natürlich also mit vielen Menschen in Kontakt gekommen, mit Prominenten. Und sie hat auch als Visagistin wirklich eine steile Karriere gemacht. Tolle Veranstaltungen, sie hat Prominente geschminkt, sie hat Models geschminkt, hat selbst auch teilweise dann gemodelt. Also sie war wirklich in Graz dann schon sehr bekannt, ja.
Du schreibst in einem Artikel zu diesem Fall auch, dass es aber auch eine On-Off-Beziehung war. Das heißt, sie haben sich immer wieder kurz getrennt, haben dann immer wieder kurz zueinander gefunden. Er ist dann aber auch wieder aus der Wohnung, aus der gemeinsamen ausgezogen. Dann war er wieder kurz einmal da. Wie war das so?
Weil es eben gekriselt hat in dieser Beziehung, gab es dann immer wieder Streits und sie haben sich wieder getrennt. Dann ist er für kurze Zeit zu seiner Mutter immer zurückgezogen, ist aber dann wieder bei ihr eingezogen und dann hat es wieder Phasen gegeben, auch längere Phasen, also wo sie sich sehr gut vertragen haben. Es war halt wirklich in den letzten Jahren eine On-Off-Beziehung, kann man sagen. Sie konnten irgendwie nicht mehr so richtig miteinander, aber auch nicht ohne einander.
Du schreibst doch, dass es so ein finanzielles Ungleichgewicht zwischen den beiden gegeben hat, weil sie schon ganz gut verdient hat mittlerweile.
Er hat immer weniger Jobs als Kellner oder so Nebenjobs und hat halt hauptsächlich studiert. Und da hat es natürlich wirklich ein finanzielles Ungleichgewicht gegeben. Außerdem hatte er ein nicht besonders gutes Hobby. Und zwar ist er regelmäßig spielen gegangen. In Casinos hat er beim Poker und beim Roulette verloren. Sie hat ihm immer wieder mit Geld ausgeholfen. Sie hat auch gemeinsame Urlaube bezahlt. Sie hat auch gemeinsame Lokalbesuche bezahlt, das war hauptsächlich sie.
Vor wenigen Monaten hat es dann das letztgültige Aus in dieser Beziehung gegeben. Weiß man warum? Beziehungsweise was sagt er, was der Grund für das Aus war?
Er sagt, dass er dann mit ihr ein ernsthaftes Gespräch hatte über die Zukunft und er wollte mit ihr eine Familie gründen, also Kinder bekommen, sie heiraten. Und sie hat gesagt, na, das ist nicht ihr Weg. Also sie denkt jetzt überhaupt noch nicht an Kinder und möchte jetzt einmal ihre Karriere fortsetzen. Und daraufhin, das sind wie gesagt seine Aussagen, und er hat gesagt, ja, und daraufhin hat er auch gemeint, es hat ein gemeinsames Leben jetzt keinen Sinn mehr, weil er ganz andere Ziele hat als sie. Und aus ihrem Kreisen wird berichtet, also, dass sie sich einfach völlig entliebt hatte mittlerweile und einfach nicht mehr mit ihm zusammen sein wollte.
Steffi B. ist mittlerweile am 24. November einen ganzen Tag schon vermisst. Die Polizei hat überhaupt keine Chance, ihren Ex-Freund zu befragen, weil der ist einfach nicht auffindbar. Der ist nämlich unterwegs. Eigentlich beginnt alles mit einem brennenden Auto auf einem Parkplatz in Slowenien. Wie hast du das damals beobachtet und recherchieren können, Martina?
Naja, es ist so, dass natürlich man schon diesen Freund vernehmen wollte. Und da war nur bekannt, dass er am Vortag, eben am Tag von Steffis Verschwinden, um die Mittagszeit ungefähr bei seiner Mutter wieder gewesen ist und dort alle Geräte von sich, also Handy, Laptop, alles, was, wodurch er irgendwie zu Orten gewesen wäre, zurückgelassen hat und dann verschwunden ist. Er hat einen roten VW Golf gehabt, der war von der Steffi gekauft. Mit dem war er dann die ganze Zeit irgendwie unterwegs, so wie man im Nachhinein weiß, er ist da auch wirklich zwischen der Steiermark und Slowenien immer wieder hin und her gefahren. Am 24. November, am frühen Abend, hat in Slowenien in der Nähe zur Grenze zur Steiermark, hat auf einem Parkplatz bei einem Casino ein Auto gebrannt. Es war sein Auto und er hat dann auch das Casino-Personal um Hilfe gebeten, hat dann eine abenteuerliche Geschichte erzählt. Er hat nicht gewusst, dass im hinteren Teil des Autos ein Benzinkanister ist. Er hat eine Zigarette geraucht, wollte ins Casino gehen, da ist irgendwie die Glut zurück und da hat das Auto zu brennen begonnen. Tatsache war, es gab dort Überwachungskameras und da wurde genau gesehen, also dass er Benzin in und auf das Auto geschüttet hat und dann angezündet hat. Also das heißt, es war schon ziemlich klar, dass er da irgendwelche Spuren verwischen wollte. Man hat auch gewusst, also das muss man so sagen, dass er wahrscheinlich in Slowenien unterwegs ist, weil er hat slowenische Wurzeln. Also seine Großmutter hat dort noch gelebt und die Großmutter hat er auch wirklich besucht in dieser ganzen Zeit davor. Dann wurde er eben in Slowenien festgenommen, dann hat es noch ein paar Tage gedauert, also bis er dann an Österreich ausgeliefert wurde und er hat dann hier sehr rasch ein Geständnis abgelegt.
Was sagt er, was passiert ist an diesem Morgen?
Er hatte noch immer Schlüssel von der Wohnung der Steffi, weil er auch teilweise mit dem Hund Gassi gegangen ist. Er hat gesagt, er ist ungefähr um 8 Uhr in der Früh zu ihr gekommen. Er wollte sie besuchen und zwar deshalb, weil er von Bekannten in diesem Inn-Club, wo beide ja in der Nacht davor waren, erfahren hätte, dass es ihr nicht gut geht. Und darum wollte er schauen, wie es ihr geht, ob eh alles okay mit ihr ist. Er ist dann eben zu ihr gekommen, sie hat ihm rein, also er hätte sich angeblich über seinen Besuch gefreut. Er sagt doch, sie hätten noch miteinander Sex gehabt. Und dann wird es wirklich unglaubwürdig. Also dann hätte sie plötzlich gesagt, ja, er muss jetzt verschwinden und sofort weg aus der Wohnung und hätte sogar ein Messer aus der Küche geholt und hat gesagt, wenn er jetzt nicht sofort verschwindet, dann bringt sie sich mit diesem Messer um. Also das ist irgendwie lebensfremd, dieser Teil. Und dann daraufhin wäre es zu einem Gerangel zwischen ihnen gekommen und er hat sie dann irgendwie, um sie zu entwaffnen, in den Schwitzkasten genommen und dabei unabsichtlich quasi erwürgt.
Eine Version, die für viele wahrscheinlich nicht ganz glaubwürdig klingt, nur das ist mal halt seine Version. Und was beschreibt er, was dann weiter passiert ist?
Er hat dann überhaupt sehr komische Handlungen gesetzt. Also er hat dann aus der Wohnung verschiedene Dinge weggeräumt, also so wie Trinkgläser, Teelichtbehältnisse und die hat er dann im Stiegenhaus unten alle, da gibt es so einen Tisch und in einen Sack hat er das alles gestellt und teilweise auf den Tisch und hat dazu geschrieben zur freien Entnahme. Dann hat er ihren Schminkkoffer weggeworfen, auch Kleidungsstücke von ihr offenkundig, viele Kleidungsstücke von ihm selbst, also die ja auch noch in der Wohnung waren. Angeblich auch diese Waffe, also dieses Messer, das sie da benutzt hat. Es gab auch dann wirklich irgendwo eine kleine Einstichstelle im Kopfbereich. Und dann hat er einen Koffer, der in der Wohnung war, ein großer, sehr großer Trolley, den die Steffi erst ein paar Monate davor, nämlich im Sommer, für eine gemeinsame Paris-Reise gekauft hatte, hervorgeholt und hat in diesen Trolley die Leiche der Stefanie B. gepackt. Und dann ist er mit dieser Leiche, zwischendurch war er noch daheim eben um sein Handy, also bei der Mutter, um das Handy und seinen Computer und so dort zu deponieren. Und dann ist er mit der Leiche nach Slowenien gefahren, in Gebiete, die er aus seiner Kindheit kannte, eben in der Nähe seiner Großmutter, wo die wohnt, und hat dann die Leiche immer wieder umgelagert. Hat es wieder abgeholt, hat es an einem anderen Ort immer wieder Laub und Äste und solche Dinge drüber gelegt. Sein Vater ist schon sehr früh verstorben und ist in Slowenien begraben gewesen, ist dann noch zu dem Friedhof von dem Vater gefahren, ist dann angeblich dort auf das Grab gegangen und hat in der Nähe von diesem Friedhof dann endgültig die Leiche mit dem Trolley vergraben.
Und wurde der Leichnam von der Steffi P. tatsächlich dann dort gefunden?
Ja. Im Zuge seines Geständnisses hat er die Ermittler dann an den Ort geführt, wo die Leiche vergraben war.
Patrick M. ist nun in Untersuchungshaft in Graz und wird strafrechtlich vertreten von der Astrid Wagner. So viel Transparenz muss sein, das wissen wir im Laufe unseres Podcasts natürlich schon, zu der du ein sehr gutes Verhältnis hast. Was sagt der Patrick M. jetzt momentan?
Er weint ununterbrochen, ja, er sagt nach wie vor, dass sie halt seine große Liebe war. Er spricht da weiterhin von so einer Art Unfallversion. Es könnte sich um eine Affekttat gehandelt haben, das wird allerdings jetzt ein Gerichtspsychiater feststellen müssen, der natürlich jetzt mit der genauen Durchleuchtung dieses Mannes beauftragt wird. Es wird dann den Prozess geben. Also es ist bei ihm von einer Zeitstrafe bis zu lebenslang, also wirklich sehr viel drinnen. Und nach der Tat, diese Handlungen sind natürlich sehr, sehr auffällig, weil es halt wirklich sehr auf Verschleiern aus war. Und was halt gegen eine Affekttat wiederum spricht, ist, dass er in der Regel, also wenn Menschen im Affekt jemanden umbringen, rufen sofort die Polizei an und noch die Rettung und sagen, ich habe da jetzt was Fürchterliches getan. Und das hat er ja eben wirklich mitnichten getan.
Ein weiterer erschütternder Femizid, Martina. Wir haben schon viel im Rahmen unserer Podcast-Staffeln über Frauenmorde gesprochen, die ja allesamt im familiären Umfeld passieren. Es ist ja meistens der Partner.
Ja, man muss auch dazu sagen, das war immer schon so. Es sind dort, ist die meiste Gewalt da, wo die meisten Gefühle da sind. Und Liebe und Hass liegen leider Gottes sehr eng beieinander. Und es gibt viele Gerichtspsychiater, also zum Beispiel die Frau Dr. Rosmann, ich sage das immer wieder, der gefährlichste Moment im Leben eines Menschen ist der Moment, wo er sich von einem Partner trennt. Also weil ich mache das jetzt wirklich schon sehr, sehr lange, also Jahrzehnte, ja. Gute 90% der Morddelikte haben sich immer im Familienkreis abgespielt, in Partnerschaften. Oft ist ja das überhaupt nicht angekündigt. Also wenn wir jetzt den Fall Stefanie P. sehen und Patrick M., diese Beziehung zueinander, das war ja keine gewalttätige Beziehung. Da hat es ja vorher überhaupt nichts gegeben. Also da hat es jetzt keine Übergriffe oder so gegeben. Diese Gefährlichkeit ergibt sich dann oft eben bei einer Trennung. Da kommt man dann auch im Nachhinein immer drauf, dass eben diejenigen, die töten, doch über ein gar nicht besonders großes Selbstbewusstsein verfügen und auch glauben, dass sie ohne diesen Menschen, dem anderen Menschen überhaupt nicht leben können und sie werden auch nie wen anderen finden. Und dann kommt natürlich ein Besitzdenken auch dazu, weil wenn ich den nicht haben kann, dann soll ihn auch niemand anders haben.
Das ist zumindest die stereotypische Genese so eines Femizides, über den wir gerade reden. Ob das in diesem Fall auch so war, wissen wir halt nicht. Das wird, wie gesagt, auch ein Gutachten und ein darauffolgender Gerichtsprozess klären. Was wir auf jeden Fall hoffen, ist, dass im neuen Jahr weniger über Femizide zu berichten ist, auch in unserem Podcast, Martina. Ich danke dir für ein erfolgreiches und gutes Jahr 2025. Wünsche dir ein schönes neues Jahr 2026.
Ich dir auch. Vielen Dank.
Auch unserer treuen Hörerschaft sagen wir ein gutes neues Jahr und einen guten Rutsch.
Ich wünsche Ihnen auch allen einen guten Rutsch und wir freuen uns, ich glaube, ich spreche für uns beide, wir freuen uns schon sehr darauf, im nächsten Jahr wieder viele Podcast-Folgen aufzunehmen. Ich möchte dabei auch gleich darauf hinweisen, dass im Juni wieder ein neues Krone-Verbrechen-Magazin auf den Markt kommt.
Mittlerweile wurden die Folgen von Krone Verbrechen 1,7 Millionen Mal downgeloadet. Dafür auch noch einmal ein herzliches Dankeschön. Und wer jetzt über die Feiertage nicht genug bekommt von Martina Preweins Berichterstattung, der kann bitte gerne auf krone.at/newsletter gehen. Dort kann man ihren fast wöchentlichen Newsletter abonnieren. Guten Rutsch.
Krone Verbrechen, der Podcast.